Und schon wieder ist es Freitag. Willkommen zu unserer 50. Folge, Flo.
Und ich bin Flo.
Und ich Philipp.
Vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, mal eine einheitliche Intro-Folge. Aber kommen wir zu den wichtigsten Fragen. Wie viel Euro hast du dieses Jahr im Steam-Sale gelassen,
Philipp? Bis zu dieser Frage von dir gerade wusste ich gar nicht, dass Steam-Sale ist. Ich habe es, glaube ich, doch irgendwann mal auf Twitter gelesen, aber tatsächlich noch nichts gekauft. Was hast du denn schon Schönes gekauft?
Ich habe mir Age of Empires 2 HD gekauft, das seit Jahren auf meiner Wishlist rumdümpelte. Aber auch nicht im Bundle. Ich habe gesehen, da gibt es ja schon super viele
Add-ons DLCs. Schon.
Und ich glaube, da kommt einfach, alle drei Monate scheint da was Neues zu kommen. Ich war sehr überrascht, dass, und das finde ich auch gut, eigentlich finde ich es ja doch doof, dieses ganze, wir liefern immer Content nach und können damit mehr Geld verdienen und so weiter. Aber prinzipiell ist es doch geil, dass dieses Spiel, klar, mit einer neuen Grafik-Engine, aber dass es von der Mechanik her, die ja so super ist, dass es immer noch aktiv neuen Content bekommt. Das ist doch der Hammer.
Das stimmt. Und das ist ja auch hier Forgotten Empires, das ist ja so eine Fansache auch, ne?
Okay, das weiß ich nicht. Ich habe mir tatsächlich auch nicht das Bundle gekauft.
Wahrscheinlich
haben
wir das
auf den nächsten Sale.
Die haben es dann wohl irgendwann gekauft, wahrscheinlich. Aber das war eigentlich so eine Fan-Mod auch für das alte Spiel. Die halt in dem Karten-Editor einfach super viel gemacht haben und wahrscheinlich auch in irgendwelchen Binary-Files irgendwas editiert haben, damit das alles geht und so. Aber das habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren gekauft und dann mal so eine Runde gespielt oder so. Aber jetzt, wo du das hast, vielleicht können wir ja irgendwann mal eine Runde Age of Empires 2 spielen.
Ja, natürlich. Gerne, sehr gerne.
Aber die ersten 4 Stunden nur aufbauen.
Natürlich.
So wie damals. GTA ist auch im Sale, aber kostet immer noch 29,99. Das ist mir ein schlechter Konsolenport dann auch nicht wert.
Ich habe mir noch ein weiteres Aufbauspiel gekauft, Tropico 5. Ich glaube 5. Irgendwann verliert man ja die Übersicht, wo was ist, weil mir das empfohlen wurde als aktuell sehr gutes Aufbauspiel und wo man halt mal den inneren Diktator rauslassen kann. Also ist ja auch eine schöne Grundidee. Ich weiß noch, als ich damals klein war, von Computerspielen träumte, aber noch keinen Computer hatte, auf dem man Computerspiele spielen konnte, da habe ich mir den ganzen Sommer über, wo wir im Sommerurlaub waren, immer Computerzeitschrift gekauft und das war die Zeit, in der Tropico 1 rauskam.
Oha.
Und das wurde halt dann komplett auseinandergenommen und total gehypt zu der Zeit. Deswegen habe ich das immer noch in sehr guter Erinnerung, auch wenn ich es nie gespielt habe. Und vielleicht jetzt mit Tropico 5 ist die Zeit gekommen, noch mal einzusteigen.
Ich könnte fast denken, dass ich Tropico 5 schon besitze, aber ich besitze auf jeden Fall Tropico 4, aber ist aber auch das noch nie gespielt, glaube ich. Ich bin gerade hier auf der Sniper-Elite-Seite, das ist auch reduziert. Da habe ich, glaube ich, Sniper Elite 1 mal ausprobiert und ich glaube, das neue soll auch ganz gut sein, kostet aber auch noch 29 Euro. Muss ich auf den nächsten Sale warten.
Und ja, dann habe ich mir noch ein das Schwarze Auge Bundle gekauft.
All out gegangen, all in.
Ja, voll in, voll out. Das Schwarze Auge Bundle gekauft. Da habe ich eigentlich keinen Bezug zu.
Du als alter Rollenspieler müsstest das doch eigentlich.
Ich habe eigentlich ja nie ein Rollenspiel gespielt. Ich habe nie, auch das Schwarze Auge gibt es ja auch als, ist es Pen and Paper? Ja, ne?
Ja, oder? Ja.
Und das war aber auch schon ewig auf meiner Wishlist, weil das mal, ich folge so einem Retro-Gaming-Twitter-Account, DOS-Gaming eigentlich macht der. Und da war mal so ein super langer Thread, wo ganz viele Leute einfach Screenshots von schön designten Hintergründen in so Adventure-Games geteilt haben. Und da war das verlinkt und deswegen war es auf meiner Wishlist. Und jetzt war das gesamte Bundle mit irgendwie 4 Spielen aus diesem Universum für wenig Geld drin und da habe ich mir das auch gekauft, weil ich, glaube ich, gesehen habe, dass vielleicht hat Rolf das gespielt oder so, ich weiß nicht. Also Steam ist da ja sehr nett, einem zu sagen, dass Leute das auch spielen wollen oder.
Das sehe ich auch oft, aber irgendwie löst es in mir keine Reaktion aus.
Ja, naja, insgesamt glaube ich, habe ich 12 Euro in diesem Sale.
Nicht schlecht. Also ich habe in meinem gesamten Leben wahrscheinlich schon mehr als 12 Euro in Sales gelassen, aber in diesem und in dem letzten zu Weihnachten auch glaube ich nichts. Aber vielleicht kaufe ich jetzt noch Tropico 5, damit ich die Serie irgendwann voll habe. Einfach nur so, weil man muss ja, ne?
Weil du ja eine Festanstellung hast und deswegen über gewisse Budgets verfügst, was ja auch die Zukunft ist, die ich jetzt plane.
Ich wollte es eigentlich anders überleiten, denn du hast ja jetzt Zeit bis zu deiner Festanstellung.
Ach so.
Die du dann bald anfängst.
Ist genau umgekehrt eigentlich. Also ich glaube auch nicht, dass ich dann Zeit haben werde, aber genau, ich kann es ja mal sagen, ich werde Hamburg verlassen tatsächlich, jetzt wo mein Studium vorbei ist und ich mich entschlossen habe, erstmal nicht mehr Web Werkzeug zu machen, sondern ein bisschen dieses Deep Learning mal auszuprobieren, womit ich ja meine Master, also worüber ich meine Masterarbeit ja geschrieben habe. Dann habe ich so spaßeshalber ja mal rumgeguckt und gesehen, dass es tatsächlich richtig geile Sachen gibt in die Richtung, nur halt alles leider nicht in Hamburg.
Tja, aber du kannst da jetzt ja ein bisschen Erfahrung sammeln und dann wiederkommen. Das ist meine große Hoffnung.
Das fände ich auch super, weil Gründen ist ja trotzdem immer noch geil. Vielleicht muss man in Hamburg sowas etwas selber gründen, aber schauen wir mal. Das ist auch alles, es ist eigentlich schon relativ spruchreif. Es ist noch nichts unterschrieben und so weiter.
Du hast immer noch nicht unterschrieben?
Nee, ich fahre nächste Woche mal nach Berlin und dann gucken wir mal, ob wir uns auch von Angesicht zu Angesicht noch verstehen.
Also ist das doch noch nicht ganz
genau, genau. Deswegen, mehr Details gibt es noch nicht, aber es ist zumindest schon so, dass ich mich entschlossen habe, das zu machen. Sie sich eigentlich auch und jetzt müssen wir das nur noch besiegeln. Aber ja, Details dann mehr, wenn es irgendwann wirklich soweit ist, aber ja, und dann genau bis dahin, um diesen Umzug und so weiter zu finanzieren, bis dahin muss ich ganz viel arbeiten, deswegen habe ich überhaupt keine Zeit.
Das ist natürlich, ist schade. Hast du denn schon nach Wohnung gesucht? So grob?
Ja, ich habe so grob.
Weißt du schon, wo du in welchen Stadtteil, so Neukölln oder wie sie alle heißen?
Sowas. Ich weiß es auch nicht. Ich habe halt null Stadtgefühl.
In welchem Berlin. Stadtteil wäre denn das zu besuchende Büro? In Kreuzberg, ja. Das ist ja, da habe ich gehört, das ist eher so ein Hipster-Bezirk, oder? Ja. Ich habe absolut keine Ahnung.
Das sind auch aktuell meine Informationen, die mir vorliegen. Aber ich habe jetzt versucht, mal
alles, so was auf Berg endet, ist glaube ich, Hipster, oder?
Ich glaube auch, das ist so die Nomenklatur, die damals getroffen wurde. Ich habe angefangen, ich gehe ja immer sehr datenorientiert an so einen Prozess ran. Ich habe jetzt angefangen, also herauszufinden, um dieses Stadtgefühl, was man ja eigentlich nur entwickeln kann, wenn man länger wo wohnt, ein bisschen selber herauszufinden, schon im Vorhinein. Ich habe mir so eine Google Map angelegt, wo ich Orte eingetragen habe, also von Menschen, wo ich weiß, wo sie wohnen. Also die ich kenne. Und dann, wenn ich den Menschen kenne, dann kann ich ja so ungefähr mir vorstellen, was das vielleicht so eine Ecke ist. Also nicht bei jedem Punkt, aber so, wenn ich genug Daten hätte, wenn ich Big Data hätte, ne? dann hätte ich so einen Schnitt, den Durchschnittsmenschen pro Bezirk oder pro Viertel dann. Naja, was ich gerne hätte, und das wäre hier mein Wunsch an die grafisch bewanderten Menschen da draußen, kann mir mal jemand eine Berlin-Karte anlegen, die aber mit Hamburger Ortsnamen betitelt ist. Also halt
das
quasi
Eimsbüttel von Berlin.
Genau, das Eimsbüttel von Berlin eingezeichnet und die Schanze von Berlin. Und garantiert gibt es mehrere solche Orte. Und der Jungfernstieg von Berlin ist wahrscheinlich am Alex, so dieses, wo man
aber
klassischerweise,
halt,
wenn man als Tourist
hässlich
in die Innenstadt fährt. Ja, okay, aber ich meine so von diesem, das Feeling des Ortes. Also es ist so, das sind die Leute, die da rumlaufen. Wahrscheinlich diese, wir fahren mal in die Stadt und also von einer anderen Stadt nach Berlin und gehen mal in die Innenstadt. Das ist wahrscheinlich die Leute, die am Alex rumlaufen.
Ich bin gespannt, wo der entsprechend bewanderte Grafikerin den Hafen von Berlin platziert.
Ja.
Und die Kräne, Container, Terminals.
Ich habe gelesen in der Google Map im Interface, dass da Wasser ist. Also es gibt ja eine Spree. Und das hat ja sogar ein Schwimmbad. Haben ja nicht mal wir hier.
Ein Schwimmbad?
Naja, es gibt dieses Spreebad. Oder es ist ein Schwimmboot.
Ein Schwimmboot.
Alles herausfinden.
Aber wir haben mehrere Schwimmbäder in Hamburg, Flo. Sie heißen nur nicht Elbe.
Ja, gut. Es gibt den Elbstrand.
Ja.
Mal gucken, wo der Elbstrand an der Spree. Wahrscheinlich gibt es einen Spreestrand.
Ich glaube auch. Ja.
Schön, wie wir hier mutmaßen über die größte Stadt Deutschlands, was alle wissen, die uns zuhören, weil sie alle schon mal da waren.
Oder dort wohnen. Ich könnte so eine Tabelle oder Karte gar nicht anfertigen, weil ich, glaube ich, zu wenig Leute in Berlin kenne, die ich dann auch so einordnen kann, was für einem Stadtteil sie wohnen würden.
Okay, ja.
Aber vielleicht irgendwas kann ich dir vielleicht noch beisteuern für deine Karte. Daniel zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf.
Aha. Daniel habe ich noch nicht eingezeichnet. Ich muss noch mal nach seiner,
muss auch sehr weit rauszoomen aus Berlin, um den einzeichnen zu können.
Echt? Ja. Oh, ich dachte, der wohnt in der hippen Ecke, weil als ich einmal in Berlin war für eine Konferenz und dann habe ich mich mit ihm auf dem Kaffee getroffen, da haben wir uns cool in Neukölln getroffen, aber wahrscheinlich.
Ja, er kommt da immer noch reingefahren.
Weil da seine Agentur war oder so.
Damals. Er ist quasi, wohnt im Berliner Glinde. Nur, dass halt Berlin so fett ist, dass es da bis dahin noch komplett zugepflastert ist und nicht so zwischendurch Natur ist, wo man mit dem Bus durchfährt, sondern man kann schon noch mit der S-Bahn zu Daniel fahren. Aber eigentlich ist es das Berliner Glinde, würde ich sagen.
Ja.
Einen dicken Gruß an Daniel von meiner Seite aus. Ich will nicht zu sehr dissen.
Okay.
Er ist sich seiner Location bewusst, glaube ich.
Okay.
Ja, traurig, dass du nach Berlin gehst, aber wir werden bestimmt noch eine große Abschiedsparty feiern.
Ja.
Und eine große Welcome-Back-Party, wenn du wieder da bist in 3 bis 4 Jahren.
Ja, genau. Das wird der Plan. Irgendwie sowas. Und was war... Jetzt schlägt es aber 8.
Jetzt schlägt es. Es schlägt tatsächlich 8. Flo, darf ich dir hier vorführen, meine neueste technische Errungenschaft.
Ein Akkuladegerät?
Akkuladegerät mit 8 Slots, ist das nicht geil? Damit kann man 8 Akkus gleichzeitig laden.
Ein Octa-Core.
Octa-Core. Ich habe mir das gekauft, weil ich habe zwar mehrere Akkuladegeräte, aber das sind alles nur so super dumme, die halt den Akku laden, so mit eingestelltem Timer für 8 Stunden und dann, der wird schon voll sein, so, wenn er schon halb voll war, lade ich trotzdem 8 Stunden, egal.
Okay. Und der da ist noch das Adaptiv.
Ja? Der kann halt da so feststellen, wie viel Saft da drin ist und der pumpt dann nur so viel rein, wie da noch rein muss. Und ich habe im Büro schon einen, weil ich ja diese Bose QC25 habe, die Akkus leer saugen wie sonst was. Und ja, und dann habe ich mir für zu Hause auch so ein Ladegerät gekauft. Total spannend, oder?
Okay, ja, es ist eine sehr beeindruckende Vorführung. Also das Ding steht einfach relativ
ruhig da.
Sicher, ja.
Ja, ja. Mhm. Und
sind da Sockel, so Gummifüße drunter? Hast du schon geguckt, ob man die auch...
Ist Hartplastik.
Ah, keine Gummifüße.
Aber ich habe ja noch so einen USB-Port, wenn ich jetzt auch noch mein iPhone laden möchte, dann kann ich das auch noch anschließen. Ja, ich dachte, vielleicht sind auch 8 Ports ein bisschen zu viel, aber ich meine, wenn man 8 Akkus hat...
Sind schon voll, ne?
Ja, ich habe irgendwie keinen 8. Akku gefunden hier zu Hause.
Es ist, ich kann mal welche mitbringen.
Ja,
aber das ist
beim nächsten Mal.
Echt, ist das nicht der Standard, dass die laden, bis sie, aber ich dachte, die meisten, also mein Akkuladegerät zu Hause hat auch, ich tue das da rein und dann ist es rot und irgendwann hört es auf zu leuchten, wenn es aufhört zu laden.
Ja, aber diese ganzen Billigdinger laden halt einfach eine eingestellte Zeit und dann kocht das die Akkus halt, die sind richtig heiß am Ende und das ist nicht gut für die Akkus, da gehen die kaputt.
Ja, ich bin ja auch der dümmste Mensch, der jemals in einem Lötzirkel Mitglied war, was überhaupt Elektronik angeht. Ich habe halt null Ahnung, wie sowas eigentlich funktioniert.
Ja, dieses Laden von so Lithium-Ionen, das sind ja keine Lithium-Ionen, das sind ja diese kleinen hier, sind ja, das steht auch drauf.
Das ist K.
Steht auch gar nicht, ne? Ja, also Lithium-Ionen ist ja das, was in so einem Tesla drin ist, ne?
Und das ist in deinem MacBook, oder nicht?
Und dem MacBook. Und das ist ziemlich kompliziert zu laden. Da braucht man eine richtige Schaltung halt, die das macht. So viel weiß ich. So normale alte Akkus, die kann man auch einfach so aufpumpen, wenn man ein bisschen Spannung drauf gibt und abwartet.
Okay.
Aber das ist Nickel-Cadmium
und sowas. Machen wir mal einen Till für mich. Von der Grundidee her ist doch die Idee, man tut da jetzt elektrische Energie rein und die wird da drin wieder in chemische Energie umgewandelt, indem man da, keine Ahnung, Chemikalien hat, die sich irgendwie trennen wieder, damit man dann Potenzial da drin hat. Und wenn man die wieder irgendwo einsetzt, dann verbinden die sich wieder und dadurch wird das wieder in elektrische Energie umgewandelt. Irgendwie so ist doch die Grundidee, oder?
Ich würde sagen, ja. Also ich habe da letztes Mal so einen Podcast gehört, die haben so eine schöne Metapher mit Zwergen gehabt, die sich in der Batterie befinden und die dann irgendwie aufgeladen werden und so. Ja, weiß ich aber nicht mehr. Aber ja, irgendwie so funktioniert das, kann ich dir sagen. Und
okay. Ein Maybe-Till der Woche.
Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich mal für 20 Euro so ein richtiges Ladegerät zu kaufen. Dann fühlen sich die Akkus besser. Vor allem, wenn man halt diese teuren oder, die Eneloops halt benutzt, die halt das sehr lange halten sollen. Die sollte man nicht unbedingt.
Ja, und vielleicht kann man die Gummifüße ja auch noch nachbestellen.
Ja, Gummifüße sind jetzt DIY. Auch nicht unbedingt. Ja, vielleicht mache ich mal ein YouTube-Video dazu.
Ja.
Gut, was hast du denn noch zu berichten, Flo?
Ich habe etwas, Ernsteres zu berichten. Ich war die letzten Tage nicht da und deswegen haben wir auch letzte Woche nicht aufgenommen, weil mein Opa leider gestorben ist. Und wer meinen digitalen Werdegang ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, dass mein Opa mal einen großartigen Beitrag zu meinem Blog eigentlich geliefert hat, als die BP ihre großartige Ölkatastrophe Deepwater Horizon hatte. Erinnerst du dich daran?
Ich als treuer Leser deines Blogs kann dir sagen, nein.
Okay, das ist auch, glaube ich, 8 Jahre her oder so. Damals war ja diese Ölkatastrophe, also an der Ölplattform ist doch unten am Bohrloch ist doch irgendwas kaputt gegangen und dann ist da halt Öl ausgetreten, ganz, ganz viel wegen des hohen Drucks und die konnten das da unten nicht fixen. Und dann gab es so einen öffentlichen Aufruf, was man denn machen könnte, um das zu reparieren. Und da hatte Opa halt eine Idee, die der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs entstammte. Und das war einfach, mein Opa war mal so ein Tüftler und der war gleichzeitig auch einer, der gerne die Welt verbessern wollte. Und mit dieser Motivation hat er mir dann damals diktiert, diese E-Mail, die ich doch an BP zu schicken hatte. Und das war sehr amüsant, aber das hat eigentlich ihn ganz gut charakterisiert, dass er immer so Ideen hatte und eigentlich auch immer sich damit beschäftigt hat, wie man denn Dinge besser machen kann und wie man Leuten helfen kann. In dem Beispiel war es vielleicht ein bisschen überspitzt, weil er halt vorgeschlagen hat, im Umkreis von so und so viel 100 Metern, um dieses Bohrloch Bombenexplosionen auszulösen oder sowas. Aber ich glaube, dass dann tatsächlich von irgendwelcher, ja, später gab es dann so ein, ich glaube von japanischer Seite, von irgendeinem Regierung, bla, irgendwas Offizielles, die hatten auch vorgeschlagen, da wirklich eine Atomexplosion unten zu machen, um dieses Loch zu schließen oder so. Das war gar nicht so weit weg von dem, was Opa vorgeschlagen hatte. Naja, und natürlich war nicht nur das wichtig, sondern so ganz viele Sachen, die mir in guter Erinnerung bleiben lassen werden. Aber jetzt leider war am Wochenende die Beerdigung und das hat mich schon ziemlich, ziemlich mitgenommen. Und jetzt geht's aber auch. Ich habe das Gefühl, ich konnte Abschied nehmen von ihm. Ja. Sowas kann man auch mal erzählen
im Podcast. Das stimmt. Mein Beileid nochmal. Dankeschön. Aber gut, dass du jetzt wieder hier bist.
Ja.
Ja. Ja. Vielleicht nochmal, um kurz unsere lange Podcast-Pause zu entschuldigen. Wir haben schon vor längerer Zeit einmal
diese Folge
vorgehabt, diese Folge aufzunehmen. Und dann hat es auch schon wieder aus anderen Gründen nicht geklappt. Dann haben wir die Folge tatsächlich mal aufgenommen. Auch eine wirklich schöne Folge über Verschwörungstheorien und alles Mögliche. Und als würde es nicht zum Thema Verschwörungstheorie passen, ist diese Folge dann natürlich verschollen gegangen.
Eine Spur zumindest.
Zumindest eine Spur. Du hast
anscheinend was Falsches gesagt, ja.
Irgendwie ist meine Spur dann plötzlich verschwunden gewesen in Order City habe ich das aufgenommen, glaube ich. Und genau, nur ein Teil davon ist irgendwie auf meiner Festplatte gelandet und es war ganz, ganz abstrus. Und naja, und dann konntest du nicht und ja, jetzt sind wir hier bestimmt irgendwie 6 Wochen zu spät mit dieser Finalfolge, aber dafür haben wir heute wirklich einen bunten Strauß an Themen.
Das ist ja auch nicht irgendeine Folge, das ist die große Jubiläumsfolge.
Es ist die große Folge 50 und ich blätter jetzt mal von Steam zurück in unser Pad, wie sie immer auch bei, ich höre jetzt verschiedene deutsche Podcasts wie die Lage der Nation und die Mikro- oder Makroökonomen, eins von beiden, und die sagen immer Pad und das finde ich dann immer ganz schlimm, weil eigentlich benutzen wir ja auch ein Pad, nämlich das Etherpad, aber ich finde es trotzdem blöd, wenn man das so sagt. Viele Grüße an diesen anderen Podcast. Genau, was wollte ich sagen? Willst du jetzt über Matrix sprechen kurz, Flo?
Vielleicht, du hast ja ganz fleißig das geguckt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Ich sagte, glaube ich, dass
du fragtest mich, ob ich
Trilogie unter. Nee,
es ging noch viel weiter zurück. Du fragtest, hast du eigentlich Blu-rays?
Ja, richtig.
Und da fragte ich mich erstmal, was diese bescheuerte Frage soll. Und hab dir dann aber gesagt, ja, ich habe Blu-rays. Und du fragtest dann, ob ich vielleicht zufällig die Matrix-Trilogie habe, weil du sie gern gucken möchtest. Und das muss ich leider verneinen.
Ja.
Und du erzähltest, und ich sagte dann sowas wie, aber warum überhaupt die Trilogie? Die anderen beiden Filme sind doch scheiße, reicht doch der erste. Und dann sagtest du, nee, da bin ich ganz anderer Meinung. Und in dem Moment habe ich das Gespräch abgebrochen und gesagt, lass uns im Podcast darüber sprechen, der jetzt 4 Wochen später stattfindet.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, ich habe den ersten Teil geschaut. Ich habe mich, dabei ist mir aufgefallen, am Ende des ersten Teils dachte ich dann, gucke ich jetzt noch die anderen beiden und mir fiel ein, dass ich sie damals kacke fand, habe mir dann nochmal die Beschreibung auf Wikipedia durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich sie nicht nochmal gucken werde.
Ja, genau. Mein Punkt ist nämlich, ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, obwohl ich es vorhatte. Ich werde es dann die Tage mal.
Hast du die Blu-rays denn jetzt gekauft?
Nein, weil ich gesehen habe, dass
sie auf Netflix sind. Ah ja.
dass die Matrix-Trilogie eine der missverstandensten Trilogien überhaupt ist. Und das liegt aber auch am Zuschauererwartungsverhalten. Erwartungshaltung, an der Erwartungshaltung des Zuschauers. So. Weil das Problem einer Trilogie ist ja immer, dass sie, oder überhaupt an Fortsetzungen, dass sie die Erwartungen von Leuten, die sie in dem ersten Film erwartet haben, erfüllen muss und gleichzeitig irgendwie besser sein muss als der erste. Ja, das ist ja dieses Superlativproblem, was Superheldenfilme im Generellen haben und eigentlich alle Fortsetzungen, die nicht von vornherein so geplant waren. Und bei Matrix ist das, finde ich, eine Trilogie, die gar nicht, also die meisten Trilogien sind ja, dass alle Filme dem gleichen Rezept folgen, nur immer etwas epischer werden. Und bei Matrix ist es so, dass eigentlich die drei Filme drei unterschiedliche Filme sind. Und was das Ganze zusammenhält, ist dieses übergeordnete Thema von, was ist eigentlich unser Sinn, wenn wir versklavte Menschen von Maschinen sind. Und Matrix hat, finde ich, diesen einen Twist, der erst am Ende, ich weiß es nicht genau jetzt, wo das ist, aber ich glaube, ist es am Ende vom zweiten Film oder ist es eher erst im dritten Film? Aber ich glaube, die große Kritik, die du, vermute ich, mal hast, ist, dass ja am Anfang hat man diesen geilen War-Effekt, weil wie wäre es, wenn wir alle in so einer Welt wirklich leben? Das könnte ja wirklich so sein. Und dann gibt es auch noch geile Slow-Motion-Bullet-Time-Effekte und Neo wird als Charakter so geil rausgearbeitet und dann ist vorbei. Und der zweite Teil spielt nur noch in dieser dreckigen, echten Welt und der dritte Teil ist nur noch Geballer. Ist das ungefähr deine Kritik?
Ungefähr so, ja.
Okay.
Und die anderen beiden Filme kommen mir halt auch mega lang vor, obwohl ich habe ja auf die Wikipedia-Seite geguckt und die sind halt alle ungefähr gleich lang. Und
du hast ja auch nicht nochmal geguckt.
Nee. Und ja, aber ich habe ja halt so in Erinnerung, dass eigentlich zweiter und dritter Teil sind eigentlich nur Geballer gefühlt mit ihren komischen Robotern
Da
in dieser Welt und dann schießen sie und schießen sie und schießen sie und am Ende ungefähr die letzten 90 Minuten des dritten Teils fährt Neo da durch irgendwelche Röhren und kommt dann plötzlich in eine leuchtende helle Welt. Aber das so gestreckt über 90 Minuten gefühlt.
Ja, das stimmt auch und ich glaube auch, das ist das Problem. Das kaschiert nämlich den eigentlichen für mich geilen Inhalt, dass nämlich der erste Film zeigt einem, du bist Teil dieser Simulation und du musst versuchen, daraus auszubrechen. Ja, und daraus sind auch die ausgebrochen sind, also die ganzen, ich nenne sie mal Rebellen, ziehen ja daraus ihren ganzen Sinn. Ja, ihr Lebenssinn ist der Kampf gegen die Maschinen, weil sie als menschliche Rasse überleben müssen. Das ist doch ein geiler, so geiler Lebensinhalt. Dann gibt es dieses Gespräch, wo Neo das irgendwann endlich zu diesem Architekten schafft, in dem Raum, wo er dann eine Entscheidung fällen muss. Das war irgendwie, ja, wenn du die Tür gehst, dann rettest du Trinity und was weiß ich. Und wenn du durch die andere Tür gehst, dann und da sagt er halt, dass dieser Kampf gegen die Maschinen auch nur eine Illusion ist, ja, dass das alles so geplant ist, dass es immer ein paar Leute gibt, die im Widerstand sind, weil das zwar, findet zwar in der echten Welt statt, aber auch das ist nur, um den Menschen einen Sinn vorzugaukeln, weil sie sonst keinen Sinn haben. Und da sagt er auch, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir machen Zion jetzt zum so und so vielten Mal platt. Und danach darfst du als Auserwählter irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Leute auswählen und ihr dürft dann eine neue, oder ich weiß nicht, ob er das auswählen darf, aber dann werden nochmal quasi neue 15, 20 Leute freigesetzt und die leben wieder dann in dieser Einbildung. Sie müssen gegen die Maschinen kämpfen, müssen Leute befreien und müssen einigen Leuten, die quasi Systemkritiker in der Matrix sind, dieses Bild von einem sinnvollen Widerstand geben. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Und Neo ist der Einzige, der halt das nicht mitmacht, sondern der sagt, nö, fickt euch. Und deswegen finde ich das, also dieser zweite, dass auch die echte Welt, selbst wenn es in der echten Welt dasteht, auch das ist eine Illusion, dass du diesen Kampf gegen das Böse hast, weil das Böse das weiß, weil die Maschinen einfach super optimiert sind und so ungefähr. Ist das nämlich angekommen, als du den Wikipedia-Artikel gelesen hast?
Nein. Aber das ist tatsächlich, also der Architekt ist quasi noch eine Stufe, also die reale Welt ist schon die reale Welt aus Fleisch und Blut und quasi die Maschinen spielen bei dem Spiel quasi mit und tun so, als würden sie sich da auch mal eine Maschine zerstören lassen von so einem Roboter, der da rumschießt, weil sie wissen, am Ende ist eh alles so geplant, dass wir alles platt machen und es geht dann in die nächste Runde.
Nö, die tun das nicht so, die greifen halt Zion an, aber Zion denkt, wenn wir nur genug mit genug Waffen gegen die Maschinen schießen, dann schaffen wir das schon. Also, das ist das immer das Gleiche. Aber dieses überhaupt, dass die Menschen halt das Gefühl haben, sie können gegen die Maschinen gewinnen, ist halt Quatsch.
Aber der Architekt-Typ kommt durch die Maschinen?
Ja, der ist, das ist ja alles doch ein bisschen konfus, ne? Deswegen hätte ich die auch eigentlich gerne nochmal geguckt, bevor wir darüber reden. Aber ich glaube, der Architekt ist, der ist auf einem Level wie das Orakel. Es gibt ja so Art...
Ach stimmt, das Orakel gibt es ja auch noch.
Es gibt ja so Art, ich sag mal, das ist eigentlich wie in Herr der Ringe, ne? Gandalf ist ja auch ist eine Art Engelfigur, ne? Der ist ja von... ein niederer Halbgott oder irgendwie sowas. Und sowas sind gefühlt auch der Architekt und das Orakel und so. Besondere Programme heißen sie halt da, die halt nicht menschliche, also die Abbildung von menschlichen Personen in der Matrix sind, sondern die autonome Programme sind. Und diese Programme haben ja unterschiedliche Alter, sage ich mal. Manche sind ja super alt, das sind zum Beispiel diese komischen Zwillinge und diese, weiß nicht, Werwölfe oder was da alles ist oder Vampire oder so, weißt du, das sind da so irgendwelche alte Programme, die irgendwie, die sind auch autonom, aber die sind Teil der Matrix an sich und sowas ist auch der Architekt, nur dass der halt so ein Special-Ding ist, keine Ahnung, so mit Core-Rechten.
Mit der Macht, sich selber neu zu starten.
Ja, irgendwie so, ja. Aber ja. Also diese Grund, das finde ich halt so cool, dass man am Ende vom ersten Film halt denkt, ja geil, es sind einfach die Maschinen, die Bösen, und jetzt ist Neo da und der kann alles gut machen. Und der zweite und der dritte Teil, unter diesem ganzen Geballer, wo man das Gefühl hat, ja, die kämpfen wirklich jetzt gegen die Maschinen und die schaffen es, da geht total verloren. Und das geht eigentlich in diesem Dialog mit dem Architekten, kommt das eigentlich erst durch. Und dann später halt in dem Neo-Smith-Dialog irgendwie, glaube ich, dass dieser ganze Kampf eine Illusion ist. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht deswegen auch im dritten Teil so super übertrieben ist, diese Schlacht. Die Leute, wie verzweifelt die sind, es ist halt ein riesen Rumgeballer, ja. Aber das machen die ja nur, weil die ums blanke Überleben kämpfen. Aber dass das eine Illusion ist, dass das überhaupt einen Sinn hat, so zu kämpfen, das finde ich ziemlich gut.
Wenn man das so versteht, ist das natürlich gut, ne?
Also ich interpretiere das so. Aber ich habe auch sonst...
Und wie findest du das Ende mit Neo... sieht dann plötzlich die richtige Welt. Ich habe ja, das muss ja dazu sagen, dass, also nee, Matrix 1 war 1999 oder so.
Ja.
Da war ich ja 11. Also den habe ich dann erst später so auf RTL in der Primetime gesehen, überhaupt mal. Ja. Und dann Reloaded und Revelations kam 2003 mit einem Abstand von einem halben Jahr. Fun Fact, fand ich sehr interessant. Wann passiert sowas in der heutigen Zeit? Anderer kurzer Fun-Fact, die Wachowski Brothers, die das gemacht haben, sind beides Transgender-Frauen jetzt und heißen jetzt nur noch The Wachowskis.
Ja.
Und das fand ich auch sehr interessant.
Ja.
Auf jeden Fall 2003, da war ich dann 13, 14, 15, 15, keine Ahnung. Falls jemand mathematisch begabt ist, kann er das bitte ausrechnen. Die habe ich da ja auch dann vielleicht höchstwahrscheinlich aber auch nur irgendwann später auf Sat.1 gesehen oder so.
Ja.
Und da habe ich die einfach nicht aufnehmen können in dem, was sie bedeuten. Ich habe wirklich jetzt vor 2 Wochen, an dem Wochenende, als ich das geguckt habe, zum ersten Mal Matrix geguckt. Also ich habe die dazwischen auch mal nochmal gesehen, aber auch nur so auf einem halben Auge. Und ich habe jetzt wirklich zum ersten Mal aktiv diesen Film geguckt und aktiv auch so verschiedene Sachen verstanden, wie das alles funktioniert mit dem Anschließen und das mit den, dass die mit der Matrix überhaupt und alles. Und
wie das implementiert ist, meinst du?
Genau, ich könnte das jetzt einfach nachbauen.
Ja.
Und das an sich war schon gut, dass du inspiriert hast, den Film nochmal anzugucken, weil ich vorher hätte ich halt nie so, ja, Matrix, das ist halt der Film mit Keanu Reeves, der Typ, der so ein Reddit-Meme ist. Mit den Kugeln, die langsam fliegen und der coole Moves machen kann. Aber jetzt habe ich halt auch verstanden, warum das mit warum er den Kugeln ausweichen kann und so und wie das alles funktioniert. Und dann hat sich auch die Handlung der anderen beiden Filme, die ich dann gelesen habe, durchaus mehr Sinn ergeben. Noch nicht genug, dass ich mir diesen Film hätte angucken wollen, aber auch halt das Ende vom dritten Teil, dass er dann halt irgendwie über die Wolkendecke ist und zum ersten Mal den echten Himmel der echten Welt sieht oder so, der dann halt drüber ist. Und das, ich habe auf jeden Fall jetzt mal Matrix so halbwegs verstanden, was da überhaupt passiert. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und jetzt, wo du das so erzählst, gucke ich vielleicht auch nochmal die anderen Filme an. Aber ich habe sie einfach so im Kopf mit, also sie einfach nur technisch, einfach nur, also die Story ist gut, die du jetzt erzählt hast, aber einfach von der technischen Sache haben sie mich, glaube ich, genervt, immer wenn ich sie gesehen habe, weil sie so lang waren. Aber vielleicht muss ich das einfach mal überwinden.
Ja. Ich glaube auch, die Bilder, die einem im Kopf bleiben, sind halt nicht diese Dialogbilder, sondern es sind halt diese Action-Szenen, natürlich. So transportiert der halt viel Publikumseffekte, ne? Aber dieses Zugrundelegende finde ich schon ganz spannend. Und da gibt es auch noch viel mehr. Ich weiß ja, dass viele Religionskurse, glaube ich, ja Matrix durchnehmen. Und also das habe ich schon öfter gehört jetzt. Bei mir war das nicht so. Und ich weiß auch nicht, worüber die reden. Vermutlich, also es sind ja sehr viel biblische Referenzen und alles heißt irgendwie so, ne? Zion und keine Ahnung.
Das hat ja, die Schiffe haben auch so biblische Namen.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das nur, wir reden mal eine Stunde drüber, Trinity. Welche Namen so, ja, genau, welche Namen so, nein, das wird dann natürlich darum gehen, was etwas alles Mögliche repräsentiert und so. Und für mich ist halt nicht diese biblischen Texte und was weiß ich, das sehe ich da drin nicht, aber keine Ahnung, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, sondern dieses, was der Mensch für einen Inhalt braucht, um Sinn in seinem Handeln zu sehen. Und das, und gerade, das ist mir auch bei Wonder Woman aufgefallen, wo wir bestimmt auch gleich nochmal drüber reden.
Gute Überleitung.
Dass der Mensch, nein, das ist nicht die gleiche, nicht die Parallele, aber dass man, wenn man gegen jemanden kämpfen muss, braucht man einen extremen Grund dafür. Also, gegen Maschinen ist es halt relativ simpel, weil du kannst eine Maschine leicht als böse darstellen. Gegen Orks ist es auch noch ein bisschen simpel, weil
die sind halt hässlich.
Die sind halt hässlich. Und hässliche Leute, ne, wollen wir nicht haben. Und die kommen halt, ja, aus dem bösen Osten. So. Das ist ja oft die Kritik, oder was Tolkien immer bestritten hat, dass er so Parallelen zu dieser Bedrohung, dunklen Bedrohung aus dem Osten von Leuten, die irgendwie rumrennen und ja, Leute töten und vergewaltigen und was weiß ich, dass er dieses Bild, was ja gerade vor 100 Jahren auch so Klischees waren über die Sowjets später und sowas, dass das da reingeflossen ist. Hat er immer bestritten, aber er war halt auch ein vom Krieg geprägter Mensch, ne? Naja, das ist alles gegen sowas, da kann man ja töten relativ leicht motivieren. Aber gegen Menschen wie du und ich, da ist halt etwas schwieriger. Und das war auch wieder in diesem Wonder Woman Film.
Ah. Ja, die Polizei fliegt hier wieder Testflüge.
Ah ja.
Aber ich glaube, das hört man nicht.
Nee, bei Wonder Woman war es ja so, dass das spielte zwar im Ersten Weltkrieg, aber das waren ja, die Deutschen waren die krass Bösen, die halt auch genauso gut hätten Nazis sein können, so wie sie in dem Film dargestellt wurden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe den Film gestern gesehen.
Okay. Und das ist wieder so ein, das ist natürlich so ein Filmtrick oder ein Filmmechanismus, dass du die bösen Soldaten als unmenschliche Kreaturen darstellst, damit du dich freuen kannst, wenn dieser fröhliche Action-Held irgendwie die tötet. Aber das wurde so abstrahiert von diesem Menschlichen. Das ist natürlich einfach, wenn man den irgendwelche Masken überstülpt und so weiter. Aber das sieht man ja dauernd in Filmen. Da ging es mir auch durch den Kopf, wie du, ja, dass du je nachdem, wozu du Menschen bringen musst, musst du denen nur einen bestimmten Sinn in ihrem Leben geben. Also in Matrix ist es halt, ja, dein Sinn im Leben ist es, das Überleben über den Menschen allgemein zu gewährleisten und dafür musst du Maschinen töten. Im Herrn der Ringe ist es, die böse Bedrohung aus dem Osten wird unser ganzes Land in Schatten stürzen und deswegen müssen wir Orks töten. bei Wonder Woman war es, oder überhaupt im Krieg ist es halt, naja, oder in Kriegsfilmen erstmal, da ist es ja, die sind böse und wir sind gut und deshalb töten wir sie. Und im echten Krieg, und da finde ich das oft in diesen filmischen Darstellungen so schwierig, im echten Krieg musst du den Leuten ja entweder ein großes Bild geben von, das hat was einen richtig krass tiefen Sinn, was wir machen, und wir müssen entweder, um unser eigenes Überleben zu sichern, du musst die anderen ja richtig böse machen und auch entmenschlichen, damit du die Soldaten dazu kriegen kannst, andere Soldaten umzubringen. Gerade früher bei den Kriegen, wo die Leute sich ins Gesicht gucken konnten, ne? Und heutzutage, da machst du das halt einfach, indem du das wegabstrahierst. Du sagst, du hast die bösen Terroristen da und dann setzt du so einen 19-jährigen Army-Soldaten vor einen Joystick in so einem Container irgendwo in der Wüste von, was weiß ich, gibst ihm eine Klimaanlage, 4 Bildschirme und sagst, wo die bösen Leute sind. Ja, und dann tötet er die natürlich auch. Aber du musst den Leuten immer einen Sinn für ihr Handeln geben, damit die das machen, was du willst. Es ist nicht so eine tiefe Erkenntnis, wenn ich so drüber nachdenke, aber irgendwie, ja, das fand ich bei Matrix gut. Das fand ich bei Wonder Woman schlecht. Und das finde ich bei Krieg allgemein einfach sehr faszinierend, du kannst nicht einfach, Krieg ist halt immer nicht gut gegen böse, sondern es ist so, welche Mächte sind da, die irgendwelche höheren Motivationen schaffen, damit Leute beginnen, sich zu töten. Wie fandst du Wonder Woman?
2 von 5 habe ich vergeben auf Letterboxd. Aber du fandst ihn gut, habe ich gehört. Also Max hat gesagt, dass du und Pablo ihn dazu überzeugt haben, so ihn sich überhaupt anzuschauen.
Er hat sich richtig geärgert dann, oder wie?
Ja, wir haben den gesamten Weg vom Savoy bis zum Hauptbahnhof pausenlos gelästert und sind zum Schluss gekommen, dass Superheldenfilme vielleicht einfach am Ende sind.
Ja, natürlich sind sie das, aber das weiß man ja vorher.
Ja, gut.
Deswegen geht man ja genau mit dieser Erwartung rein. Sorry, Max, aber also ich fand, unter den Umständen habe ich gesagt, dass es ein Superheldenfilm ist, ist es für mich ein Daumen nach oben Film gewesen.
Ah, ja.
Einfach. Und ja, das ist, also ich habe, glaube ich, 3 von 5 vergeben.
Sehr gut.
Ja, reicht halt.
Na gut.
Ist halt Unterhaltung.
Ne? Ja, ich hatte keine Erwartungen. Ich hatte so die Erwartung, die ich so auf Twitter mir gebildet habe durch die Sachen, die geschrieben wurden, weil da haben ja viele Leute auch sich positiv geäußert, halt vor allem, weil es ein Film mit weiblicher Hauptrolle ist und weiblicher Superheld und so. Ist ja auch alles gut. Aber ich habe halt einfach viele technische Probleme mit dem Film gehabt, die natürlich zum großen Teil man einfach ignorieren sollte, weil es halt einfach nur ein Superheldenfilm. Aber es waren einfach so viele Sachen, die mich dann genervt haben, dass es einfach zu viel war. Und ich immer dachte so, hä?
Was für technische
Dinge? Zum Beispiel, also einerseits hat mir die Kameraführung teilweise, war mir irgendwie zu anstrengend, zu viel. Aber das gibt's immer in Actionfilmen, dass an der Action so schnell vorbeigeschwenkt wird, dass nur Sachen passieren und man gar nichts sieht. Dann,
Ich habe den Fehler gemacht und ich habe in 3D gesehen, ne?
Oh je.
Oh je.
Und dann so Sachen wie, wo Max meinte, das ist aber häufig so, dass halt die ganzen Deutschen halt Englisch gesprochen haben, aber mit deutschem Akzent. Ja. Und der Szene, wo der Typ dann in die Burg reinfährt und halt diesen ganz schlimmen deutschen Akzent hat. Hä? Das war ganz komisch. Und dann am Anfang gibt es ja diese Szene, wo sie dann auf der Insel gegen die Deutschen da kämpfen und die eine Amazonin springt dann so auf das Schild, damit sie irgendwie so hochspringen kann und so. Und dann gibt es die Szene ja als Referenz später nochmal, wenn die drei YMCA-Typen da dieses Metallstück hochheben, damit die Wonder Woman auf den Kirchturm springen kann, aber die hätte es auch so geschafft. Es war einfach nur so eine dumme Referenz auf das am Anfang. So. Und dann diese komische zusammengewürfelte Truppe aus irgendwie einem Araber, einem Indianer, der anscheinend so dort wohnt.
Wo man so denkt, ja, der Erste Weltkrieg war eigentlich nur so eine Gruppe von Leuten, die Lust hatten auf so ein Abenteuer in Europa.
Ja, ein betrunkener Ire, der gern singt, ein Indianer und
genau, ein Scharfschütze, der halt nicht schießen kann, wenn er betrunken ist, und der ist eigentlich immer betrunken.
Und dann so Sachen, wo halt die völlig aus dem Zeitgefüge gefallen sind, so. Ich meine, das muss man dann natürlich auch irgendwie eigentlich missachten einfach, aber diese Szene relativ am Ende, wo er die Kanone abschießt und dann das Gas da ist und Wonder Woman läuft vor oder reitet von diesem Schloss zu der Stadt und der andere Typ auf dem Motorrad hinterher. Und währenddessen haben aber die anderen Leute, der Indianer und die anderen haben schon irgendwo ein riesiges Feuer gemacht, mit dem sie Rauchzeichen geben, damit Wonder Woman weiß, wo sie hin muss, wo der General hin verschwunden ist. Und das alles innerhalb so gefühlt 5 Minuten und das Feuer war so mega riesig, was die dann, das waren so 2 Frames zu sehen.
Ja, das geht ja aber noch. Am Anfang ist viel schlimmer, wo die... Also der britische Dingsbumster ist in seinem Flugzeug aus der Türkei losgeflogen und ist aus Versehen auf dieser Insel abgestürzt.
Die aber das ganz heißt, in der Nähe von London ist. Genau,
das heißt, die Insel muss ja irgendwo, sagen wir mal im Mittelmeer, wenn er, ne, irgendwo so da sein. Ja, und dann fahren sie eine Nacht. Und da dachte ich aber auch, der Film wusste das natürlich. Und deswegen hat er doch, der war doch an so ein anderes Schiff rangehängt und hat auch irgendwie gesagt, oh, we hitched a ride oder irgendwie sowas. Das war dann wahrscheinlich der Gag. Aber
ja, vielleicht ist diese Amazoneninsel auch einfach
überall.
Vielleicht kann die ihre Position verändern. Und da dachte ich halt auch so, ja, die Deutsche, die sah ja dann so aus, als würden die Kriegsschiffe da so, weil die Amazoneninsel vielleicht ein bisschen höher gelegen ist, so auf Grund gelaufen sein, als sie da durch sind. Und warum haben die Deutschen da nicht noch mehr hingeschickt? Was ist mit den wahrscheinlich 800 Matrosen auf dem Schiff? Warum haben die da nicht auch irgendwie noch angegriffen? Also allgemein noch so eine Rückblende auf, was passiert jetzt eigentlich auf der Amazoneninsel? Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen.
Die sind ja aufgeflogen, ne? Aber da war dann wieder Frieden.
Da ist dann halt, Also es war streckenweise unterhaltend. Streckenweise hätte ich wahrscheinlich einfach mehr abschalten müssen und die ganzen Fehler ignorieren. Es ist halt gut, dass es jetzt mal einen Film mit einer weiblichen Hauptrolle gab in dem Superhelden-Genre, der wahrscheinlich auch okay ist, aber er hat mich jetzt teilweise streckenweise sehr genervt.
Ja.
Und
Okay. Ja, für mich. Ja, wie gesagt, ich bin da so, an Superhelden-Filme gehe ich mittlerweile halt nur noch so relativ genau so voreingenommen halt rein und dann
ist einfach. Ja, ich weiß auch nicht, ob also alles, was von DC ist in der letzten Zeit, hat mich halt doch mehr genervt und bei Marvel finde ich es halt irgendwie alles noch okay, obwohl sie wahrscheinlich ähnlich dumme Sachen haben. Wahrscheinlich 1000 Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, passieren im nächsten Avengers-Film genauso und da finde ich es dann völlig in Ordnung. Vielleicht ist einfach die Machart der Filme irgendwie. Mal schauen.
Meinst du, die sollen sich mehr von Marvel abgucken? Die sollten sich vor allem von Marvel abgucken, um mal so einen Teaser am Ende nach dem Abspann zu zeigen.
Ja, das war so enttäuschend. Also wir saßen da ja wie immer bis zum Ende und dann geht einfach die Leinwand zu.
So ein Scheiß.
Das war echt enttäuschend. Naja.
Ja, was, also von mir 3 Sterne Daumen nach oben, von dir 2 Sterne Daumen nach unten. So ist es.
Ja, so sieht's aus. Was von mir auch einen Daumen nach oben bekommt, ist Seinfeld. Diese Serie von 1989, die ich jetzt angefangen habe zu schauen, sehr zu empfehlen. Ich bin jetzt bei Folge 5 oder so. Ich habe noch 175 vor mir, aber es wird schön.
Gut, halt uns auf dem Laufenden.
Man merkt es, es altert schon sehr so. Die haben schon sehr, sehr große Handys. Das war bei Friends schon schlimm, aber bei der Serie von 1989 ist es noch schlimmer.
Okay.
Genau. Hast du noch irgendwas gelesen oder geschaut?
Ich habe endlich Name of the Wind durch.
Und, war es gut?
Ja, also so mittel.
Ach ja.
Quasi 3 von 5 Daumen so senkrecht.
senkrecht?
Waagerecht.
Okay.
Ja.
Sehr mittelmäßig.
Genau, sehr Gutes und Schlechtes. Also es ist ja, wie gesagt, ich hatte ja, glaube ich, schon erzählt, ne, dass ich vorher wusste, dass viele sagen, bestes Fantasy-Buch aller Zeiten, aber auch einige sagen, total overhyped und total Quatsch. Ja, und ich bin, glaube ich, irgendwo so dazwischen. Mal gucken, es gibt ja noch ein zweites und irgendwann schreibt dann noch ein drittes. Ich denke, das werde ich auch noch mal lesen, so, aber ich bin jetzt nicht so hooked, dass ich das sofort lesen muss. So ist es. Na, aber gut. Hat tolles Magiesystem.
Vielleicht und, für die nächste Folge über Magiesysteme.
Ja, irgendwann. Und ja, nee, sonst habe ich seitdem noch nichts weiter fertiggestellt. Ein paar neue Dinge angefangen, aber da rede ich dann bei besagter gegebener Zeit drüber.
Gut, dann kommen wir vom Lesen zum Schreiben, Flo. Wie geht's denn eigentlich deinem Vorhaben zu lernen, schön zu schreiben, fragte ich mich jetzt.
Ich glaube, ich habe es kurzfristig, habe ich meine Handschrift ein bisschen verbessert und ich kann jetzt sauberer schreiben, wenn ich mich darauf konzentriere. Aber ich falle dann doch, wenn ich sehr viel, sehr schnell schreibe, wieder zurück in meine alte Sauklau.
Ja, ich glaube, diese Schönschriften sind auch nicht zum Schnellschreiben geeignet, nee, einfach.
Ja, teils. Ich hätte gerne eine praktische und trotzdem gleichmäßige Handschrift. Und die kann ich halt hinkriegen. Also eine Handschrift sieht ja schon mal sehr viel schöner aus, wenn alle Buchstaben unten richtig auf der Baseline sitzen. Und das hüpft bei mir halt hoch und runter, wenn ich meine alte Schulschrift, sage ich mal, schnell wegschreibe. Und das kann ich halt machen, indem ich mich ein bisschen konzentriere. Und dann wird es ein bisschen gleichmäßiger, wenn ich mich auf ein paar andere kleine Aspekte halt konzentriere. Und das ist dann keine kalligraphische Meisterleistung, aber das ist dann eine Handschrift, mit der ich, wo ich dann das Blatt angucke und so zufrieden nicke. So. Ja. Ja. Wie kommst du darauf? Hast du auch ein ähnliches Projekt gestartet?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ich habe einen Blogpost über Day One 2 geschrieben, nachdem ich das jetzt endlich gekauft habe.
Per Hand?
Per Hand, nein, per Tastatur. Und ich kann es mal für alle Nicht-Leser meines Blogs unter www.knuspermagier.de kann ich nochmal kurz zusammenfassen. Das Day One 2 gibt es ja schon seit einem Jahr oder so und jetzt haben sie die End-to-End-Encryption gelauncht, was der Grund war für mich jetzt umzusteigen, weil vorher gab es halt Sync über Dropbox oder Apple heißen die anderen. Und dann haben sie mit Version 2 den Sync ausgebaut, haben einen eigenen Sync-Service gemacht, dem habe ich dann nicht vertraut. Und deswegen habe ich auf End-to-End-Encryption gewartet. Die gibt es jetzt, wie gesagt. Und dann habe ich mir das runtergeladen, gekauft für 10 Euro die Day One 2 App. Und ich bin halt mega enttäuscht, weil die App ist halt jetzt hässlich. Zum großen Teil. Also die erste App war okay. So.
Das hat sichere Software so an sich.
Ganz schön.
Die haben sich überlegt, ach, wir bauen jetzt Krypto ein. Lassen wir mal bei populären Krypto-Software gucken, wie die aussieht. Ah, die sieht scheiße aus. Gut.
Ja, so ungefähr.
Haben die jetzt einen Linux-Client?
Noch haben sie keinen.
Oh.
Naja,
aber
es gibt bald eine Website, aber die kann natürlich noch nicht die End-to-End-Encryption.
Okay.
Ja, es ist einfach, die erste Day One 1 war halt ganz okay, hübsch, so schön. Und jetzt haben sie halt einfach Features. Und statt zu überlegen, wo sie die jetzt einbauen, haben sie halt irgendwo hier noch ein Icon da, irgendeine ganz komische Animation. Und es macht einfach keinen Spaß mehr, es zu benutzen. Und jetzt zuerst habe ich mich darüber geärgert, dass die Mac-App 43 Euro kostet. Habe sie dann nicht gekauft. Und jetzt mittlerweile gibt es eine Subscription. Da ist die Mac-App dann kostenlos. Aber man muss halt 43 Euro im Jahr für den Sync-Service bezahlen. Was ich natürlich verstehen kann, weil wenn man so ganz viele Tagebücher von ganz vielen Leuten auf seinen eigenen Sync-Service haben will, dann kann man das nicht mehr finanzieren damit, dass man jeder User einmal in seinem Leben 10 Euro für die App ausgibt. Ne?
Mhm.
Und 43 Euro im Jahr wären jetzt auch nicht so viel, aber da mich jetzt die iOS-App einfach überhaupt nicht mehr motiviert, da was zu schreiben. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal 43 Euro einmal ausgebe, die Mac-App ausprobiere und gucke, ob es klappt oder nicht. Und ich habe ja immer noch so dieses analoge Schreiben als großen Punkt der Freude manchmal. Und ich habe ja da schon vor längerer Zeit mit diesen kleinen, ich halte es mal kurz hoch fürs Publikum.
Kannst du es einmal vorführen, das Gerät?
So ein, das ist A6, glaube ich.
Ein Moleskin?
Nee, von Leuchtturm.
Ah.
Halt so ein kleines A6 Notizbuch liniert mit halt Hardcover. Davon habe ich ja letztens mal 2 Stück gekauft, weil ich dachte, analog Tagebuch schreiben hat Zukunft. Und aber da reinschreiben ist sehr, sehr kompliziert, weil man.
Weil es A6 ist und
ja, es ist halt
Gummiband
mega
hat.
Klein und es ist halt sehr steif so und man muss halt, wenn man so schreibt, das schon sehr festhalten mit einer Hand, wenn man mit der anderen schreibt.
Ja.
Und das hat mich irgendwie genervt. First World Problems. Naja, und dann, ich habe jetzt in der letzten Woche nochmal versucht, da reinzuschreiben, aber das Festhalten hat mich sehr genervt bei dem Buch und deswegen habe ich jetzt hier diese dünnen Softcover-Hefte gekauft. diesmal Moleskine. Vom richtigen Hersteller, weil Leuchtturm die nicht hat.
Moleskine.
Und die sind halt besser, ne? Die sind halt so Hefte, wie so Schulhefte. Und die halten halbwegs und sind auch A5, da kann man auch ein bisschen mehr. Das ist, also A6 war mir, glaube ich, auch ein bisschen zu klein. Die Zeilenenden kommen da sehr schnell. Ja. Mal gucken, wie weit ich mit diesen Heften kaufe. Ich habe jetzt hier 3, weil es ja die in Dreierpacks gibt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, uns alle.
Ja.
Wie weit ich damit komme.
Wie voll ist denn dein A6-Heft geworden?
Also das hier so bis zu dem
Ding. Ui, das ist ja 3/4 voll.
Nee, also andersrum.
Ach so.
Also das ist ungefähr 1/4 voll. Ich habe da noch ein komplett leeres im Schrank und ich habe auch ja 2 volle noch. Ich habe ja schon 2 1/4 habe ich ja voll geschrieben, immerhin, ja, bevor es mich zu sehr genervt hat.
Schön archivieren. Ja, ich habe zu Hause, ich werde wahrscheinlich immer nur A5 machen, weil ich ein paar schon so mal angefangen habe und die reihen sich jetzt schon so nach und nach aneinander. Das ist ganz schön. Ich habe nämlich mal angefangen, nicht nur mein Leben in den Griff zu kriegen, sondern auch mein Papierkram habe ich sortiert neulich. Und ich habe, davon hast du ja erzählt, von diesem Aufräumbuch, nenne ich es mal.
Ja.
Wie? The of Tidying Up?
Ja, irgendwas mit Tidying Up von irgendeiner japanischen Autorin, genau, deren Namen ich auch nicht mehr kenne.
Genau, das ist ja so ein Hype-Buch, das du ja auch gelesen hast. Du bist ja dem Hype verfallen. Und ich habe
nicht viel abgeteidigt.
Ich habe mir gedacht, statt das...
Marie Kano heißt sie. So, jetzt fall ich ja nicht mehr ins Wort.
Statt das Buch zu lesen, zu kaufen und zu lesen, investiere ich die gleiche Zeit auch lieber ins Aufräumen und habe einfach ein kurzes YouTube-Video dazu nochmal gesehen, wo jemand das ihre Systematik einfach kurz erklärt und nochmal einen Blogpost oder sowas gelesen, wo so eine Liste war mit in welcher Reihenfolge man die Kategorien durchgehen kann. Und dann habe ich einfach damit angefangen und meine Klamotten schon mal gemacht und Papierkram ist, glaube ich, auch da relativ weit oben gewesen. Das habe ich sogar ein bisschen unabhängig von ihrem System gemacht, aber so, ich dachte mir jetzt, wenn ich vielleicht wirklich bald umziehe, wäre es praktisch, erstens meine Sachen mal sortiert zu haben und vielleicht auch bis dahin mich schon mal von so Zeug getrennt zu haben, was kein Joy in meinem Leben sparkt, weißt du?
Genau, das ist der richtige
ja.
Ansatz.
Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kaufst du dir Matrix-Trilogie als Blu-ray. Aber gab es ja dann zum Glück auf Netflix. Ja, genau. Und Bücher habe ich auch ein paar entdeckt bei mir und auch ein paar volle. Und das sind Sachen, die sparken halt Joy. Und deswegen werden die behalten und ins Regal gestellt. Aber ja, ich bin noch weit davon entfernt, das irgendwie zu einem finalen Ende zu bringen, weil ich glaube, man hat es geschafft, wenn man quasi alle Gegenstände im Haus einmal durch hatte, sich von denen getrennt hat, die halt einem keine Freude aktiv bereiten und dann für jedes Ding, was man besitzt, auch einen festen Platz hat. So habe ich das jetzt verstanden. Weil dann ist doch die Grundidee, dass du nach Hause kommst und halt nicht dann, so wie ich es jetzt mache, den Schlüssel irgendwo auf die Kommode lege und den Rucksack mal in die Ecke, mal in die Ecke, sondern dass jeder Gegenstand einen festen Platz hat und man deswegen eigentlich nie mehr aufräumen muss, weil man Dinge immer dahin zurücktut, wo sie hingehören. Nicht nur, wo man sie hergeholt hat, sondern wo sie hingehören. Und davon bin ich sehr, sehr, sehr weit entfernt.
Ja, ich auch. Aber also ich glaube, der Platz sollte möglichst auch einer sein, wo man die Dinge leicht wieder hintun kann. Also den Platz danach optimieren, wo man die Sachen leicht zurückräumen kann und nicht, wo man sie leicht rausbekommt.
Auf der Kommode, auf dem Küchentisch, ja,
zum Beispiel. Fußboden.
Das ist mein aktuelles System. Dinge, also ich tue sie ja leicht dahin, wo sie leicht hinten, nämlich da, wo ich gerade sitze, lege ich sie einfach hin.
Ja, genau, das ist falsch.
Mein Küchentisch ist voll mit irgendwie Scheiß. Malsachen von vor einem Monat und so ein Blödsinn.
Ja, also ich bin auch noch weit entfernt. Ich habe jetzt letztens meine Xbox 360 und PS2 noch verkauft für Spottpreise, wo ich dann halt denke, oh, hat sich das jetzt wirklich gelohnt, da jetzt das Zeug in ein Paket zu packen und zur Post zu bringen für irgendwie 10 Euro die PS2?
Was?
Ja.
Oh,
aber
Schande.
Was soll man damit, ne? Und ich glaube, diese Konsolen altern auch wirklich nicht gut. So ein Super Nintendo mit 30 Spielen in Originalverpackung, da kannst du dir einen Kleinwagen von kaufen. Aber so eine PS2...
Ich glaube, eine PS2 wäre ganz gut gealtert, weil die noch Singleplayer lokal ermöglicht. Multiplayer lokal. Also, du kannst ja... Ich glaube, wenn man irgendwie eine PlayStation 3 oder 4 oder sonst was in 20 Jahren nochmal anschließt, dann
geht halt gar nichts mehr, weil die Online-Services alle down sind.
Ja, genau, einmal das und dann musst du bei irgendwas, will dann ein Update runterladen, was es nicht mehr gibt oder was nicht mehr mit der PlayStation Betriebssystem-Software kompatibel ist, die du installiert hast, aber du kannst auch nicht upgraden, weil die Sony-Server, was weiß ich, irgendwelche Abhängigkeiten wird es dann da geben. Ja gut,
also in 30 Jahren ist eine PS2 vielleicht doch noch wieder wertbehaftet, dann werde ich mich vielleicht
ärgern. Kannst ja für 15 Euro nochmal eine zurückkaufen.
Ja, aber gerade hat es auf jeden Fall nichts gebracht und sie hat mir auch wirklich keinen Spaß mehr bereitet. Sie hat nur einen Steckdosen-Steckplatz in meinem Multimedia-Turm verbraucht.
Wo jetzt das Ladegerät laden.
Das
sind übrigens zwei sind
schon fertig voll geladen. Geworden
hier, während
wir ich glaube, die waren schon relativ voll. Und die Xbox 360 halt genauso. Da hatte ich viel Spaß mit Assassin's Creed und so, aber das und lange Zeit Battlefield, aber das ist jetzt weg. Und ja, hier dieses Regal, was du hier siehst, das ist auch mein größter Dorn im Auge quasi, weil da alles so Sachen drin sind, die ich eigentlich schon irgendwie da haben muss, aber naja, also.
Sowas, ne?
Zum Beispiel das Lego-Auto.
Was mit so einem Lego-Auto. Das gleiche Projekt habe ich bei mir auch stehen. Lego-Auto.
Vorsicht, da fällt gleich was runter. Oh,
Platz für Lego-Auto. Ja, der DC-Motor.
Ja. Und also ich kann da kurz mal von oben durchgehen. Ganz oben drauf stehen verschiedene Kartons mit verschiedenen, also das eine ist der Diablo 3 Limited Edition Karton, wo ich denke, vielleicht hat er irgendwann noch einen Wert. Ist halt auch noch alles drin, was da drin war. Und das sind also 2-3 Kartons von Sachen, die ich gekauft habe, wo ich noch nicht weiß, ob ich sie zurückschicke. Dann kommt so ein Abteil, wo ein paar Kuscheltiere stehen, die ich in Japan gekauft habe. Von denen habe ich auch einige jetzt verkauft, auch für viel zu wenig Geld, weil anscheinend da die keiner haben wollte auf eBay. Dann kommt das Abteil, wo mein Kamerastuff steht. Das habe ich auch mal aus so einer Kiste rausgenommen und da schön aufgestellt, damit ich da schnell drankomme. Ja, da irgendwie gefällt es mir aber auch nicht. Es sollte so ein bisschen Casey Neistat-mäßig einfach meine ganze Technik da stehen, aber eigentlich verstaubt die da einfach nur. Dann kommt das Fach mit dem Lego-Auto, ne?
Ja.
Dann das große Aktenfach mit 4 Aktenordnern und der Ablage, die auch sehr gut gefüllt ist und.
Aber ist das dein gesamter Papierkram hier?
Ja, das ist mein gesamter Papierkram.
Respekt, das ist ja kaum was.
Und das hat alles sortiert, ne? So. Dann kommt ein Fach mit 2 weißen Kisten, wo, glaube ich, Kamerakram drin ist und irgendwas anderes. Und dann kommt das, wo ich am stolzesten drauf bin, nämlich diese kleinen Boxen mit Kabeln, die alle beschriftet sind, damit ich weiß, wo ich welches Kiste, Kabel
finde. Wo nur die verschiedenen USB-Anschlusstypen drauf sind.
Ja, ja.
Micro-USB, Mini-USB, USB-Type-B, USB-Sticks, USB-Random.
USB-Random ist, da ist eine Menge Scheiß drin. So ganz abstruse USB-Spezifikationen, die nur für irgendeine Kamera funktionieren. Ja, und dann darunter kommen nochmal so ein paar weiße Kisten mit Elektronikkram hauptsächlich, also Lötzirkelkram. Und ganz unten liegen alle Stative, die ich besitze.
Ja, ist doch hat alles seinen Platz.
Ja, und links und rechts sind nochmal Haken drin, wo meine Rucksäcke und so Rucksäcke und Taschen aufgehangen sind. Und irgendwie brauche ich all diese Sachen in diesem Regal, aber ich finde die Darstellung in diesem Regal irgendwie.
Ja,
ich meine, es ist das Arbeitszimmer, ne?
Es ist das Arbeitszimmer.
Aber es ist halt auch nicht schön. So.
Sehr schön, haben wir es einmal
Minimalismus,
durch.
Ja. Schön.
Schön.
Jetzt haben wir uns hier völlig in Rage geredet.
Granted.
Granted. Ich war heute bei Classic Cycles in der Schanze und wollte mein Fahrrad reparieren lassen, weil mir die Kette rausspringt, aber es war so voll, dass ich 10 Minuten stand und nicht drangekommen bin. Und dann bin ich gefahren und habe mir überlegt, ich gehe morgen in der Mittagspause vielleicht hin.
Ja.
Weil morgen ist ja eh der letzte Tag, an dem ich das Fahrrad benutze, weil dann ist ja erstmal G20. Und dann am Donnerstag fahre ich eh nicht ins Büro und am Freitag.
Macht ihr das Büro zu über G20?
Ja, ja, wir sind im Homeoffice.
Homeoffice ist officed ihr?
Ja. Weil wir sind ja direkt da neben der Messehalle. Und wenn da die Hubschrauber den ganzen Tag im Kreis fliegen, es war ja irgendwie von einem Jahr oder von einem halben Jahr schon mal der G7 oder so auch in der Messehalle. Oder nee, das Außenministertreffen von G20 oder so war das. Und da flogen irgendwie 2 Tage Militärhubschrauber im Kreis den ganzen Tag. Und das ist, die sind nicht so wie so ein Polizeihubschrauber, so ein bisschen geratter, sondern diese dicken, die.
Die flappen.
Die
flapp,
machen.
Flapp, flapp, flapp.
Ja, und da, also es hat, es, also wenn du so das Wasserglas auf dem Tisch hast, gestehen hast, stehen lassen hast. Wenn das Wasserglas auf dem Tisch stand bei dir, dann hast du wirklich so die Wellen drin gesehen, wie im Jurassic Park.
Oh ja.
Die haben ja da eine der Szenen aus Jurassic Park, an die ich mich gut erinnern kann. Ist auch ein Film, den ich mal wieder anschauen sollte.
Dann tu das doch mal.
Ja, Da habe ich tatsächlich die Trilogie auf Blu-ray, falls du die mal brauchst.
Da werde ich drauf zurückkommen. Die archivierst du hoffentlich ein und hast einen Platz für sie.
Also ich hoffe, ich habe sie noch nicht verkauft, aber ich glaube, die Trilogie habe ich behalten.
Okay, wir werden sehen. Erstmal bin ich tatsächlich gespannt, wie G20 sich aus Hamburg, auf Hamburg auswirkt, auf unser aller alltägliches Leben. Und vielleicht auch, ich habe noch null eigentlich über die Inhalte nachgedacht. Worüber reden die eigentlich?
Na, wie man Kapitalismus stärkt, wie man Waffen an Saudi-Arabien verkaufen kann.
Richtig.
Sowas. Und wie man den Klimaschutz am besten
aufhebt,
kaputt macht.
Glaube ich, ne? Ja.
Ja, also eine Menge Sachen, gegen die man demonstrieren kann wahrscheinlich. Aber ich habe mich da jetzt auch noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt.
Ja.
Muss ich zu meiner Schande gestehen.
Zu deiner Schande.
Ich habe halt nur einen Artikel gelesen, dass der König von Saudi-Arabien das gesamte 4-Jahreszeiten-Hotel gemietet hat für eine Woche und jetzt aber gar nicht kommt. Und nur seinen Finanzminister schickt, aber sie mussten da wohl mehrere Sachen umbauen, zum Beispiel mehrere Suiten zusammenlegen, damit auch in eine Suite Platz ist für den Thron vom König von Saudi-Arabien. Und das fand ich dann schon interessant zu erfahren. Ich finde ja Monarchien nicht schlecht so. Wenn man da so sich Großbritannien anguckt, dann ist das ja...
Wenn man selbst an der Spitze steht.
Ja, aber wenn man sich Großbritannien und Dänemark und, keine Ahnung, Schweden, Norwegen so anguckt, wenn die Monarchie so ein beschmückendes Touristenbeiwerk zum eigentlichen Staatsgeschehen ist, finde ich das ja ganz attraktiv.
Wenn die Monarchie hauptsächlich eigentlich für die schönen Gebäude in der Hauptstadt verantwortlich
ist.
Wenn sie sich darauf auch beschränken.
Und sowas ist, wo das Volk dann stolz drauf sein kann und die feiern kann und da Spaß daran hat, wie das ja in Großbritannien so ist. Aber wenn der König zu dem G20-Gipfel fahren muss und da seinen Thron mitnehmen muss, keine Ahnung, dann geht mir die Monarchie ein bisschen zu weit.
Ja.
Ja, das ist ein beruhigendes Schlusswort für diese Folge. Wir haben noch etwas Organisatorisches zu sagen.
Genau. Nach diesem krassen Aufeinanderfolgen vieler Folgen der letzten Wochen gehen wir jetzt verdient in die Sommerpause.
Auf jeden Fall. Genau, das ist Folge 50, Jubiläumsfolge und erstmal für diesen Sommer die letzte Folge, bis wir weitermachen.
Genau.
Aber wir brauchen erstmal ein bisschen Urlaub und Flo muss
Dinge organisieren.
Organisieren und in Berlin ankommen und wir sehen uns dann vielleicht im September wieder.
Ja.
Würde ich mal so sagen.
Ich glaube auch.
Kommt gut durch den Sommer, hinterlasst uns ein paar Nachrichten in unserem Subreddit, da freuen wir uns sehr drüber.
Und schickt uns die Karte von Berlin-Hamburg.
Genau. Und vielleicht Postkarten aus eurem Sommer. Schickt uns doch Postkarten aus eurem Sommerurlaub und wir lesen sie dann vor in der nächsten Folge im September. Das ist doch schön. Adresse findet ihr im Impressum.
Sehr cool. Auf www.usviv.de.
www.usviv.de. Wahrscheinlich ist die Adresse meine Büroadresse, weil das Usviv-Impressum wahrscheinlich das Großformagier.de-Impressum ist.
Okay, also bitte erst nach G20 schicken.
Ja, aber die Briefkästen sind für euch immer geöffnet.
Schönen Sommer, Philipp.
Schönen Sommer, Flo. Viel Spaß in Berlin.